Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich natürlich auch heute mit mir, Jonas Dietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
Moin, hallo.
Es gibt spannende Neuigkeiten aus dem Hause Google, denn es wurden über 14.000 Dokumente geleakt über die Arbeiten, die in Google ablaufen. Und was wir davon ableiten können für unser SEO, was relevant ist, das erfährst du heute.
Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effekt.de/AWT oder klicke auf den Link in den Shownotes.
Ja, Google hat einen Fehler gemacht. Irgendjemand bei Google hat einen Fehler gemacht und hat eine Menge interner Dokumente veröffentlicht in einer Quelle, die öffentlich war und nicht verschlüsselt. Und findig wie das Internet ist, hat irgendjemand sich das natürlich gleich gekrallt, gesichert und ja, angefangen, alles mal wirklich unter die Lupe zu nehmen. Wir werden versuchen, es so kurz wie möglich, aber trotzdem so ausführlich wie möglich zu machen, um die Sachen anzusprechen, die wirklich sehr relevant sind. Du kannst die vielen Quellen, die wir noch nennen werden und auch verlinken werden, dann gerne selber mal aufrufen, weil es sind, wie gesagt, 14.000 Dokumente mit Ranking-Faktoren, mit Erklärungen, was genutzt wird, wie was genutzt wird. Und das alles zu besprechen, würde wahrscheinlich einen Podcast ergeben, der 2 Tage dauert.
Ja, der dauert wahrscheinlich 2 Jahre, ne? Also man muss einen zusätzlichen Disclaimer noch setzen. Es sind ja die ersten Ergebnisse, die von guten, findigen SEOs wie Rand Fishkin und Mike King erstmal so entdeckt wurden oder zusammengefasst wurden. Das ist ja bei Weitem noch nicht alles, ne? Wir kratzen da gerade erstmal so an der Oberfläche mit den Erkenntnissen, die sich daraus ergeben. Und auch Mike King und auch Rand Fishkin haben gesagt, macht selber noch ein bisschen Research, ne, und gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Es werden noch viele, viele weitere Erkenntnisse kommen aus dem Leak. Und es gibt bestimmt noch viele Sachen, die uns vielleicht überraschen, vielleicht einfach nur bestätigen. Da bin ich auch gespannt, was da noch so in der nächsten Zeit zum Vorschein kommt. Weil ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht die Zeit, 14.000 Ranking-Features durchzuschauen. Auch wer wenn ich es gerne machen würde, wäre es ganz interessant, aber ich habe die Zeit nicht. Und deswegen bin ich auch gespannt, was da coole Branchenkollegen da noch und Kolleginnen vielleicht noch rausfinden. Bin mal gespannt, was da noch so kommt.
Dann direkt noch ein zweiter Disclaimer, bevor wir hier direkt uns reinstürzen, nämlich alles, was wir jetzt so sagen, sind Interpretationen und Annahmen dessen, was dort geleakt wurde. Also bei 14.000 Sachen weiß man nicht, wie die alle zusammenarbeiten. Wie es wirklich in der Praxis ist, ist auch nochmal eine andere Geschichte, weil das sind Dokumentationen für Google-Mitarbeiter. Vieles lässt sich schon wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es so ist, aber es sind am Ende keine 100% sicheren Sachen. Aber das sind wir aus dem SEO gewohnt. Von daher sollte es kein Problem sein.
Ja, wir wissen ja auch nicht, wie es gewichtet wird, ob es überhaupt gewichtet wird, ne, ob das überhaupt herangezogen wird. Damals gab es ja auch den Yandex-Leak, ne, das russische Google, wo auch viele gesagt haben, ja, man weiß ja gar nicht, was da überhaupt aktuell noch in den Algorithmen irgendwie herangezogen wird, ob die Quellcodes angepasst werden wurden und was da alles noch überhaupt noch herangezogen wird. Also das ist ja auch hier so. Ne? Wir wissen nicht jetzt, welche Features wirklich 1:1 so übernommen werden in den Algorithmen im System oder in den Ranking-Systemen, sind ja mehrere. Von daher müssen wir das alles auch ein bisschen mit einer gewissen Portion Vorsicht genießen.
Lass uns mal einsteigen mit einer schönen Nachricht. Der PageRank lebt. Der PageRank lebt. Immer noch. Es wurde ja eigentlich von allen SEOs immer gedacht, dass PageRank nie so wirklich verschwunden ist. Also so eine Art wie Google Seiten bewertet, beziehungsweise dass Google Seiten eine Wertung gibt in irgendeiner Art und Weise. Google hat es immer wieder natürlich gesagt, nein, sowas machen wir nicht mehr, das war früher, hat öffentlich auch gesagt, machen wir nicht mehr, aber in den Dokumenten steht es tatsächlich immer noch drin, ne? Also PageRank lebt.
Ja, also das hat ja damit damals angefangen, dass Google ja den offiziellen PageRank nicht mehr angegeben hat, ne? Also man konnte den damals noch mit Tools und so weiter Und mit einer Chrome-Erweiterung, glaube ich, vor vielen Jahren konnte man das noch rausfinden. So wurde angezeigt, was das für ein PageRank ist, den die Seite hat. Und der wurde dann irgendwie entfernt, beziehungsweise der wurde einfach nicht mehr angezeigt. Google hat da nicht mehr viel drüber verloren. Und deswegen war man sich nicht mehr sicher, ob der überhaupt noch angezogen wird. Die meisten SEOs haben gesagt, ach, der PageRank, der wird nach wie vor noch bewertet oder zur Bewertung herangezogen. Und davon sind wir ja auch immer ausgegangen die letzten Jahre.
Richtig. Wir werden eben jetzt ein bisschen durchgehen, ne? Also wir können jetzt nicht über jedes Thema ganz ausführlich sprechen. Wir haben ein paar, da werden wir ausführlicher drüber sprechen und ein paar, da werden wir einfach so drüber gehen. Wenn du da mehr Infos willst, wie gesagt, wir verlinken auch Quellen in den Shownotes. Die nächste sehr interessante Info ist, dass die Domain Authority, die wir ja so aus verschiedenen SEO-Tools kennen, die das selber dann berechnen und mit Sicherheit auch sehr anders berechnen, als Google das tut, dass es die aber auch bei Google gibt. In diesen Dokumenten bezeichnet als Site Authority. Und Google verwendet wohl diese, ja, Metrik, die sie selber irgendwie zusammensetzen. Ich habe noch nirgends eine Info gesehen, wie die zusammengesetzt wird, und ich bezweifle, dass wir diese Info jemals bekommen werden, um Seiten einzustufen in Form von, ist die stark, ist die vertrauenswürdig, hängt mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise zusammen mit großen Marken und dass große Marken aktuell sehr gepusht werden in Google. Die haben dann vermutlich, kann ich jetzt mal stark annehmen, eine höhere Site Authority als die anderen Seiten. Das heißt, wir haben im Prinzip so ein bisschen eine Bestätigung, dass es einfach auf einer Domain-Ebene eine Bewertung dieser gesamten Stärke und des Vertrauens gibt. Das ist nichts Neues für SEOs wie Yannick und mich. Wir gehen ja auch schon seit langem so vor. Wir erzählen es ja sehr häufig auch mit Authority und Content-Clustern, um Authority aufzubauen, ist ja auch unser Vorgehen. Es ist nichts Neues in der Hinsicht, aber es ist eine Bestätigung dessen, was wir eigentlich schon gemacht haben und angenommen haben, ne?
Ja, also ich glaube, Site Authority ist so ein bisschen, es wird auch als Qualitätsfaktor, glaube ich, so ein bisschen rangezogen, ne? Je mehr Autorität, je mehr Authority eine Seite hat, unter anderem wahrscheinlich über den PageRank, desto vertrauenswürdiger und tendenziell qualitativ hochwertiger ist die Seite, weil ansonsten hätte sie nicht so eine Authority, und wir wissen auch nicht genau, wie der Score aussieht. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass das auch ein Stück weit in das E-Konzept mit reinfällt, diese Site Authority, die jetzt wirklich erstmal das allererste Mal so richtig explizit genannt wird. Von daher denke ich, ist das auf jeden Fall etwas, was man auch in Zukunft weiterhin berücksichtigen sollte, dass man Autorität nicht nur über den Content aufbaut, sondern auch versucht, natürlich ein gesundes und starkes Backlink-Profil zu haben, zu erstellen. Nicht unbedingt über einen Linkkauf, aber ist ein anderes Thema. Aber dass man einfach schaut, dass es gehört für mich zu den Basics dazu und dass die Basics einfach richtig gut umgesetzt werden.
Ja, was da sehr gut dazu passt, ist die weitere Info, die in diesen Dokumenten zu sehen war, dass die Homepage den PageRank oder die Site Authority wohl auch an Unterseiten weitergibt, die Google direkt selber noch nicht bewertet hat. Was häufig natürlich bei Unterseiten oder einfach neuen Seiten passiert, die frisch sind. Und für mich, als ich das gesehen habe, war das auch wieder, ich meine, das ist nichts Neues, dass neue Seiten bei großen Websites, die viel Vertrauen bei Google genießen, sehr, sehr schnell sehr gut ranken. Das ist nichts Neues. Aber das ist so ein bisschen die Bestätigung, warum das ist oder wie so ein bisschen die Hintergründe dessen sind, eben in Form von, wenn Google die Homepage als stark einschätzt, weil die gesamte Website einen guten PageRank hat, eine gute Authority hat, dann wird das einfach erstmal an diese Unterseiten weitergegeben, bevor Google die komplett indexiert hat, verglichen hat, mit anderen eingestuft hat. Die kriegen im Prinzip einfach schon mal so einen Boost am Anfang, so einen Bonus. Und wie gesagt, finde ich, ist nichts Neues, dass es so ist. Das Einzige, was dran neu ist, dass es so auf diese Art funktioniert. Genau. Siehst du das auch so?
Ja, sehe ich eins zu eins genauso. Und das zeigt ja auch wiederum, dass nicht nur der Content an sich der einzelnen Seiten wichtig ist, sondern auch die Website als Ganzes, die Website-Struktur von der Homepage über die einzelnen Unterseiten, über die wichtigsten Pillar-Pages oder die wichtigsten Seiten auf einer Website, dass man da einfach für eine richtig gute, saubere Struktur sorgt, damit nicht nur die Nutzer, aber auch nicht nur die Google, sondern alle Seiten, alle Parteien sich gut auf der Seite zurechtfinden.
Ja, daran schließt dann auch wieder das nächste an. Das ist schön, da geht eins in das andere über, weil es einfach so viel gibt, dass wir die Themen schön immer zusammenbringen können. Nämlich die Info, dass Backlinks von Websites, die neuer sind, aktueller sind. Also es geht nicht um das Alter der Domain, sondern um die
Aktualität des Contents.
Vielen Dank. darum geht es, dass diese Backlinks relevanter sind, dass die einen größeren Effekt haben, eine größere Auswirkung haben. Ich habe sogar von manchen Leuten, die über diese Leaks geschrieben haben, gelesen, dass möglicherweise Links, die deutlich von, ich sag mal, vernachlässigten Websites kommen, dass die einfach komplett ignoriert werden und dann wirklich gar keinen Wert mehr haben. Was ja an sich auch wiederum nichts großartig Neues ist. Vielleicht ist es ein bisschen für manche eine Neuerung, dass eben aktueller Content da eine Rolle spielt. Wobei wir ja auch schon, ich glaube, vor einem halben Jahr oder Jahr, als wir unsere Backlink-Folge gemacht haben, das auch als Faktor für die Bewertung eines guten Backlinks mit rangezogen ja haben. Wie aktuell ist der Inhalt? Kommt da neue Inhalte drauf? Also auch da an sich hier auch keine Überraschung, oder?
Überraschung? Keine Überraschung. Nein, nein, keine Überraschung. Und ich meine, wir haben das ja sowieso schon vermutet und es fällt natürlich auch in den Bereich rein, wie viel Traffic ist auf der Webseite, wo der Link platziert wird, der Backlink, ne? Ist da auch Traffic vorhanden? Wird tendenziell der Backlink auch geklickt? Also der Link, der dann rausgeht auf die eigene Webseite, hat der Klickpotenzial, beziehungsweise wird der wirklich tatsächlich auch geklickt? Und sowas ist nicht neu, sowas haben wir schon die ganze Zeit stark vermutet, beziehungsweise konnte man vielleicht auch in der ein oder anderen Studie, die Ahrefs gemacht hat, auch so ein Stück weit nachweisen. Und ist auch nur logisch, ne? Weil wenn du auch Traffic auf der Webseite hast und da ist ein guter Backlink platziert, dann sorgt das unmittelbar oder mittelbar auch für zusätzlichen Traffic, der dann auf deiner Seite kommt über ein Referral. Und das sind natürlich positive Signale, die auch natürlich Google laut den Dokumenten dann auch so in die Bewertung mit einfließen lässt.
Genau, und an der Stelle können wir dann noch eine Kleinigkeit, die in diesen Leaks mit drin war, nennen, über die wir jetzt gar nicht viel reden müssen, nämlich, dass es bei Google etwas gibt, dass ja, dass die Link Velocity, so nennen die das, eine mögliche Art von der Erkennung für Spam-Links ist. Das bedeutet also, wenn sehr, sehr viele Links auf einmal plötzlich auf eine Seite kommen, auch das ist absolut nichts Neues, wenn du plötzlich mit einer neuen Seite 500 Links in 2 Stunden hast, ja, dann ist die Link Velocity so hoch, dass Google möglicherweise sagt, okay, klingt mir sehr nach Spam, da ja können wahrscheinlich die automatischen Systeme direkt zuschlagen, da muss ja kein Mensch drauf gucken. Ist also eine Art der Erkennung von Link-Spam. So ist es in diesen Dokumenten auch notiert gewesen. Und was dazu auch sehr gut passt, während wir über diese Backlinks reden, ist, dass, und da wird's, finde ich, ein bisschen interessanter, dass Google laut diesen Dokumenten Sachen hat, Metriken, Parameter hat, mit denen sie Seiten sogar oder Content sogar abwerten. Also sonst die meisten Sachen, die Google macht und die meisten Updates, die Google bringt, basieren darauf, dass ja, nicht direkt abgewertet wird meistens. Es wird eigentlich eher versucht, die Sachen zu belohnen, die gut sind, und dadurch werden die schlechten verdrängt. Jetzt gibt's hier aber etwas, nämlich es gab so ein paar Sachen, die hier genannt werden, wie zum Beispiel, und das passt zu dem Thema Backlinks, wenn ein Link nicht zu der Zielseite passt, ja, dass das ein Faktor sein kann, nicht muss, definitiv nicht, aber sein kann, warum eine Seite möglicherweise abgewertet wird. Das würde also bedeuten, wenn ich einen Link auf Yannick setze und in meinem Backlink steht Boxspringbett kaufen, aber ich verlinke auf Yannicks, genau im Ankertext, aber ich verlinke auf Yannicks Seite über Local SEO, dann passt der Ankertext ja überhaupt nicht zu dem Title, zu der H1, zu dem Inhalt auf der Seite. Und dementsprechend kann das, ich nehme stark an, das passiert nicht bei einem Link, aber wenn das häufiger passiert und wahrscheinlich noch andere Dinge zusätzlich passieren, kann es wohl dazu führen, dass Content abgewertet wird.
Ja. Und was auch jetzt nicht ganz neu ist, aber es ist schon überraschend, dass das wirklich so deutlich dann auch in die Bewertung mit einfließen wird, vermutlich.
Genau, und da gibt's noch andere Sachen, die damit einfließen, nämlich zum Beispiel, dass die Signale aus den SERPs, also Nutzersignale, da kommen wir auch später nochmal dazu, wenn die Unzufriedenheit zeigen in einer Form, und da ist nicht klarer definiert gewesen, soweit ich weiß, was Unzufriedenheit bedeutet, ist wahrscheinlich auch relativ, je nachdem, wie so die verschiedenen Klickraten, Verweildauer und sowas sind in verschiedenen Branchen, denke ich stark, ist es relativ und sind es nicht irgendwie absolute Werte, dass die auch dafür sorgen können, dass Content abgewertet wird, genauso wie offensichtlich Product Reviews. Das fand ich sehr spannend, dass, weil da war nicht mehr Info dabei. Nee, also ich habe nirgends mehr Info dazu gefunden. Ne? Es scheint einfach so zu sein, wenn es ein Product Review ist, kann das schon mal einfach sein, dass das ein Faktor ist, der dafür sorgt, dass die Seite abgewertet wird. Finde ich sehr spannend. Hast du da weitere Infos zugesehen?
Leider nicht. Ich habe auch noch mal geguckt, wer sowas anderes drüber geschrieben hat. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Es ist sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es halt ja an der typischen Art vieler Product Reviews ist, ne, die Content Art dahinter, dass das einfach mittlerweile auch in den Algorithmen so ja ein Einfluss oder Einzug gefunden hat, dass man dann sagt, okay, es könnte sein, dass es natürlich einfach nur so ein Affiliate-Spam ist, ne, dass man da einfach ein bisschen Geld verdient, dass das Produkt gar nicht getestet wurde, dass das einfach nur zum schnellen Geld sozusagen erstellt wurde, vielleicht sogar noch mit KI, und dass man das Ganze mit sehr, sehr großer Vorsicht genießt.
Ja, ich nehme stark an, dass es sich auch so noch erklären lässt, dass, wie wir in den letzten Jahren und vor allen Dingen Monaten auch mehr und mehr gesehen haben, dass Google großen Wert legt auf echte Businesses, auf Websites mit Shops zum Beispiel hat man auch gesehen, dass Seiten mit einem Shop-Bereich oder eigenen Produkten, ohne Shop-Bereich, aber wenigstens mal eigenen Produkten, dass die eher gepusht wurden und somit Google Mehrwert auf Echtheit von nicht nur der Website, sondern auch dahinter stehenden Businesses legt und Reviews sehr häufig halt auf Spam-Sites sind. Natürlich gibt's da tolle, ich habe ja auch selber Websites, wo ich auch Product-Reviews drauf habe. Aber da versuche ich auch immer, erstmal eine Brand aufzubauen und nicht voll zu spammen mit Product Reviews. Aber Google sieht halt vermutlich das als einen Faktor für in der Masse schlechte Seiten. Weil viele Seiten, die Google als schlecht sieht, haben Product Reviews. Das ist nicht unbedingt eine Kausalität, aber es ist eine Korrelation. Und wenn Google dann diesen Faktor sieht, zusammen mit wahrscheinlich noch vielen anderen, weil Google nimmt eigentlich nie einen Faktor, um eine Seite abzustrafen oder zu belohnen, dann wird das wohl mit aufgenommen, um Content abzuwerten. Ich denke, so kann man das recht gut erklären und ich denke, das ist so der Gedanke dahinter. Und ich denke auch, der gleiche Gedanke gilt für den nächsten Punkt, dass Content abgewertet werden kann, wenn, und das finde ich sehr spannend, dass es so explizit genannt ist, Exact-Match-Domains genutzt werden. Was ja früher der letzte Scheiß war, geil, ich mache hier herrenumhängetaschen.de und baue da eine Seite auf.
Was auch sogar empfohlen wurde. Was empfohlen wurde.
Und was ja auch funktioniert hat. Also es war ja wichtig, dass das Keyword in der Domain war. Das hatte Vorteile. Ja. Aber das sind Zeiten, die sind bestimmt seit 7, eher 10 Jahren durch. Und jetzt ist das wohl mit ein Faktor, wie gerade eben auch schon gesagt, der mit anderen kombiniert dazu führen kann, nicht muss, kann, dass Content abgewertet wird. Finde ich sehr spannend, dass Google das so direkt nennt und finde ich auch ehrlich gesagt gut. Weil auch das ist meistens wieder ein Hinweis auf eher Seiten mit schlechterer Qualität. In der Masse gesehen, es gibt auch hier Ausnahmen, aber ja, meistens ist da nicht das Ziel dahinter, eine Marke aufzubauen, ein Business aufzubauen, großartig, sondern pur Affiliate, Spam in Anführungszeichen rauszuknallen.
Ja, ja. Ich würde mal zum nächsten Punkt springen, weil du ja vorhin schon die SERP-Signale angesprochen hast, wenn die Unzufriedenheit zeigen oder darauf hinweisen, dass eventuell das nicht ganz so zufriedenstellend ist, der Content, und dass er dann vielleicht abgewertet wird. Und das ist ein Riesenthema gewesen, auch mit dem damaligen Trial, ne, diesen Antitrust-Hearing vor dem, was war das Gericht, Bundesgericht in den USA, ich weiß
nicht. Ja, irgendwie sowas läuft ja auch immer noch, ist noch nicht,
oder? Ja, läuft immer noch, genau, läuft immer noch.
Da freuen sich jetzt damals, alle, weil sie ganz viele Infos über Google kriegen, ja, genau. Das ist natürlich super.
Genau, und damals war ja auch so ein großer Punkt, dass derjenige, der das dann vor Gericht aussagen musste, zugegeben hat, dass tatsächlich Nutzersignale erhoben werden und auch in das Ranking, in die Ranking-Systeme mit einfließen. Nutzersignale, vor allem auch Klicks, ne? Da haben wir zum Beispiel Good and Bad Klicks, also gut und schlechte Klicks, die längsten Klicks und so weiter. Da kannst du gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und wieder ist in dem Leak klar geworden, dass es tatsächlich genutzt wird, um eventuell so ein Re-Ranking vorzunehmen, also um die SERPs eventuell gegebenenfalls ein bisschen anzupassen, weil einfach viele Klicks auf ein bestimmtes Ergebnis fallen und es sich vermuten lässt, dass dieses Ergebnis sehr relevant ist und qualitativ sehr hochwertig und deswegen immer wieder geklickt wird. Und da spielen dann auch so Rolle wie Pogo-Sticking. Also es wird geklickt auf das Suchergebnis, man bleibt nicht lang auf der Seite, stellt fest, ist nicht das, was ich gesucht habe, springt wieder zurück in die Google-Suche und klickt ein anderes Ergebnis. Und solche Nutzersignale werden, ich will nicht sagen definitiv, weil es ist nicht wirklich 100% klar, wie stark sie einbezogen werden, aber sie werden schon zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz vermutlich ins Ranking einbezogen. wie stark gewichtet es ist und wie sehr sie ins Ranking mit eingezogen werden, wissen wir auch nicht, nach wie vor nicht. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass es wichtig ist fürs Ranking.
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, dass Google, die ja bekannt dafür sind, dass sie auch verschiedene Metriken miteinander verknüpfen, so weit gehen, dass sie diese Nutzersignale nicht nur auf URL-Ebene nutzen, sondern dann auch auf die Gesamtautorität einer Seite mit einzahlen lassen, positiv und negativ. Vielleicht ist das auch ein Faktor, den sie mit reinnehmen in ihren PageRank, der ja offensichtlich immer noch lebt, wie wir am Anfang hier gehört haben. Und wir wissen ja auch, das ist ja jetzt nicht erst seit den Leaks, dass Nutzersignale einen großen Einfluss haben können, nicht immer haben, aber können, anhand von vielen Use-Cases-Studies, die durchgeführt wurden, mit Ads, die geschaltet wurden. Und ich glaube, heutzutage weiß fast jeder SEO oder jeder SEO, der den Namen halbwegs verdient hat, dass wenn du wirklich nochmal richtig krass pushen willst, wenn du was Neues veröffentlichst, dass du vielleicht erstmal noch Ads drauf schaltest oder auf eine andere Art und Weise versuchst, sehr viel Traffic auf diese eine URL zu kriegen. Zum Beispiel mache ich das in Form vom Newsletter. Da schickt man halt einfach nochmal ein Newsletter erstmal raus. Hier ist was Neues.
Ja, um Traffic draufzuladen.
Weil Google dann sieht, es ist Traffic drauf, dann sieht Google die Nutzersignale, die sind dann vielleicht überwiegend positiv, wenn du die richtigen Nutzer hinschickst. Da sieht man, hat man schon vor den Leaks immer wieder gesehen, anekdotisch und auch, ich glaube, in der einen oder anderen Case Study, dass es da sehr, sehr große Auswirkungen tatsächlich hatte. Und wenn man logisch nachdenkt, macht es ja sehr viel Sinn. Google möchte einen Nutzer bedienen und bestmöglich bedienen. Und wie kann man das besser messen als mit den echten Daten von diesen Nutzern? Weil alles andere sind ja nur Hilfsdaten. Also Backlinks sind ja nur Hilfsdaten. Das sind die echten Signale von Nutzern. Und das passt super in eine neue Sache, die bekannt geworden ist, nämlich, dass es bei Google etwas gibt, das nennen die Chrome in Total. Und dieses Chrome in Total weist darauf hin, dass Google vermutlich, und auch das ist keine neue Annahme, aber sie wirft ein bisschen, ja, also sie unterstützt die Annahme, die wir schon länger haben, dass Google die Daten aus Google Chrome und von Google Chrome-Nutzern einsetzt, um Seiten zu bewerten.
Ja,
ich denke auch da keine Überraschung, ne? Dass Google Analytics-Daten damit Sicherheit mit einfließen, dass Chrome-Daten damit einfließen. Und ich schätze auch sämtliche andere Browser, die auf Chromium basieren. Wäre ja dumm, wenn Google das nicht machen würde. Also
ich denke auch sowas wie Safari und andere Browser, die jetzt vielleicht nicht auf Chrome basieren, nutzen ja auch irgendwie Nutzerdaten, um ihr Produkt zu verbessern. Und warum sollte Google nicht sein eigenes Produkt, sein eigenes Browserprodukt dazu nutzen, um auch die Google-Suche zu verbessern?
Also total.
Ist für mich jetzt nicht überraschend. Und ich finde es auch okay, ich finde es auch gut so.
Ja, völlig.
Zu einem gewissen Grad, weil natürlich da Thema Datenschutz und Pipapo, aber trotzdem, es sorgt ja wirklich dafür, dass man bemüht ist, das Produkt einfach zu verbessern, was wiederum uns zugute kommt, indem wir besser browsen können, indem wir mit Websites besser interagieren können oder auch mit Websites interagieren, die zu unseren eigenen Präferenzen passen.
Ja, also ich denke hier keine Überraschung, aber eine schöne Bestätigung, würde ich mal sagen, von den Gedanken, die wir haben. Aber auch hier natürlich keine hundertprozentige Bestätigung, wie bei allem, was wir hier haben. Eine weitere Sache, die ich sehr, sehr gut finde und sehr, sehr witzig finde und gleichzeitig ein bisschen schade, ist das Thema der Sandbox. Die Sandbox ist ja was SEOs schon seit Jahren kennen und anekdotisch sagen, dass es gibt. Nämlich, wenn eine neue Website erstellt wird, also eine neue Domain aufgebaut wird, dass die erstmal es schwieriger hat, als länger bestehende Websites in Google zu ranken. Da kann man einiges tun, damit man da schneller rauskommt, aber trotzdem gibt es der Ansicht vieler SEOs nach, und ich schließe mich der Ansicht an, gibt es irgendeine Einschränkung am Anfang. Und das haben die SEOs immer alle Sandbox genannt, und Google hat tatsächlich öffentlich gesagt, John Müller hat öffentlich gesagt, nee, Sandbox, sowas haben wir nicht, sowas gibt's nicht, jede Seite wird da gleich behandelt. Und jetzt fällt in diesen Google-Dokumenten tatsächlich genau dieses Wort. Sie haben dort nämlich nicht nur bestätigt, dass frische Domains erst einmal, sage ich mal, so ein bisschen eingeschränkt eingestuft werden, aber sie haben es sogar mit dem Wort Sandbox bezeichnet. Das finde ich so unfassbar lustig an der ganzen Geschichte.
Ja, bin ich prinzipiell bei dir. Da finde ich aber den Punkt spannend, den Patrick Stocks in seinem Artikel angesprochen hat. Das ist ein relativ kurzer Artikel, wo er ein bisschen kritisch auf diese ganzen Leaks oder auf den ganzen Leak schaut, ne? Und dass man da auch sagt, okay, wird teilweise vielleicht ein bisschen missinterpretiert. Und er hat auch gesagt, er ist so ein bisschen der Meinung, und da gehe ich schon auch in die Richtung, dass es so ein bisschen missinterpretiert wird, diese Sandbox, dass, weil es spezifisch beim Thema Sandbox heißt, oder Host Age bei diesem Modul, to sandbox fresh spam in serving time. Und das klingt für mich, also sagt auch er, und es klingt aber auch für mich so, der Meinung bin ich auch, dass diese Sandbox sich vor allem, nicht jetzt nur, aber vor allem darauf bezieht, dass am Anfang so ein bisschen versucht wird, wenn eine neue Domain angemeldet wird und da Content veröffentlicht wird und so weiter und so fort, dass man versucht, irgendwie Spam besonders zu identifizieren beziehungsweise entgegenzuwirken und deswegen diese Sandbox benutzt, um eben Spam zu identifizieren und Spam entgegenzuwirken, um einfach zu verhindern, dass neue Seiten erstellt werden und dann mit KI vollgeballert würden, damit man sehr schnell Traffic hochballern kann, eventuell sogar die Seite dann verkaufen kann oder wie auch immer, was man damit machen möchte und dem Ganzen dann keine Aufmerksamkeit mehr widmet, den Index vollgespammt hat, die Ressourcen von Google verbraucht, ne, was ja jetzt nicht unerheblich ist, die Ressourcen, die Google dafür jedes Jahr aufwenden muss, um die ganzen Index am Laufen zu halten, Milliarden von Websites. Und ich glaube, das bezieht sich vor allem auch auf den Spam, weil es ja wortwörtlich auch da referenziert ist als Fresh Spam in Serving Time.
Was ja an sich nichts an der einem Outcome ändert. Also es geht einfach darum, dass bei neuen Seiten geguckt wird, ist es eher Spam oder nicht. Und dass solche neuen Seiten, neue Domains eben erst einmal ja eher eingeschränkt betrachtet werden, eher vorsichtig betrachtet und auch gerankt werden. Und der Hintergrund, wie du jetzt völlig richtig sagst, ist dort vermutlich, um zu gucken, dass man natürlich Spam nicht einfach so reinlässt in die Google-Suchergebnisse.
Genau.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, genau, das sagt Patrick Stocks auch in dem Artikel, ich bin nicht der Meinung, dass neue Seiten nicht ranken können oder nicht gut ranken können.
Nee, das ist
schwieriger. Es liegt in der Sache der Natur, dass neue Seiten natürlich auch deutlich schwieriger ranken können, dass es nicht immer so ist wie bei etablierten Seiten mit neuen Seiten, mit neuen Beiträgen. Aber ich bin nicht der Meinung, und da haben mir viele SEOs in der Vergangenheit gesagt, neue Seiten können nicht ranken. Du musst erstmal abwarten, du musst erstmal Content raushauen, weil sonst kannst du nicht ranken. Und es ist, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es stimmt halt nicht. Und auch die Sandbox ändert nicht daran, auch diese direkte Aussage in dem Dokument ändert nichts daran, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass neue Seiten nicht ranken können.
Definitiv nicht. Ich bin der Meinung, es gibt diese Sandbox in irgendeiner Form. Ich glaube das schon, ja, dass
definitiv,
es
definitiv, definitiv.
Aber es ist nicht schwierig, aus ihr auszubrechen. Das ist meine Erfahrung. Ich habe ja auch Seiten nebenher. Mit meiner Bambus-Seite, die ich nebenher habe, mit meiner Balkonkraftwerk-Seite, die ich nebenher habe. Beides neue Seiten, vor allem die Balkonkraftwerk-Seite, die ist jetzt innerhalb von, ich weiß es nicht, was es jetzt sind, 8-9 Monaten, kriegt die richtig, richtig viel Traffic, ist von Anfang an sehr früh in den Google-Suchergebnissen gewesen, vor teilweise den Anbietern, über die geschrieben wurde, sogar mit Product-Reviews. Und man muss nur wissen, wie. Es ist nicht schwer, da rauszukommen. Man muss einfach nur für, in Anführungszeichen, ein bisschen Autorität sorgen und diese Autorität zeigen und versuchen, eine Marke aufzubauen und nicht eine Affiliate-Seite. Ja. Am Ende ist es nichts anderes als natürlich irgendwo eine Affiliate-Seite, wenn man sowas macht. Aber wenn die Prio ist, eine Marke aufzubauen, wirkt das gleich ganz anders. Und man geht auch anders vor und man schreibt auch anders.
Eben, das ist das Wichtige. Das hatte ich auch das Thema die letzten Tage schon immer mal wieder, auch mit einem Kunden von mir. Das ist das Thema, Marke ist wichtig, die Community ist sehr wichtig, ne? Also wenn du einen Konkurrenten hast, der wirklich sehr viel Wert auf eine aktive und große Community legt, der sehr viel mehr als nur SEO macht, auch wenn es den einen oder anderen SEO vielleicht schmerzt, sowas zu sagen, mich schmerzt das gar nicht, aber man deutlich mehr macht als nur SEO und nur versucht zu ranken auf Google, sondern versucht, auf anderen Kanälen für eine aktive Community zu sorgen, für eine starke Marke zu sorgen, sich auch vielleicht nicht nur Personal Brand, das ist so, finde ich, so ein Bullshit-Bingo-Wort mittlerweile, aber einfach eine Marke versucht zu kreieren, ob das jetzt eine Personal Brand ist oder eine eher abstrakte Marke, wie jetzt bei dir zum Beispiel WP Ninjas oder wie bei mir ist da Blocking und jetzt nicht nur Jonas Tietgen und Yannick Schubert, dann ist es extrem wichtig und ich finde auch in der Zukunft wird das immer wichtiger, weil man so außerhalb dieser SEO-Bubble lebt, sage ich jetzt mal. Und das zeigt sich auch an diesem Punkt, den wir gerade angesprochen haben mit der Sandbox, dass man einfach versucht, langfristig und nachhaltig eine Marke zu kreieren.
Ja, da könnte man jetzt ja sich den Spaß machen und mal wieder darauf hinweisen, dass Google in der letzten Überarbeitung ihrer Webmaster-Informationen reingeschrieben haben, dass man sich doch bitte drum kümmern soll, dass man Visitenkarten für sein Business hat. Was irgendwie ein Witz ist, auf der anderen Seite aber auch zeigt, also
ja,
es bringt, eine Visitenkarte bringt dir nichts für dein Ranking, aber es geht Google nicht nur darum, eine Website zu ranken, sondern Google will sehen, dass du ein Business hast. Und ein Business hatte, je nachdem in welcher Branche man ist, Menschen, die mit Business-Cards unterwegs sind, hatten Social-Media-Auftritt, hatten Firmenwagen mit der Aufschrift drauf, ne? Also Google ging es ja darum zu zeigen, hab ein richtiges Business und nicht geht jetzt alle Visitenkarten drucken, auch wenn sie es tatsächlich so geschrieben haben.
Voll.
Das schlägt ja voll in diese Nische rein. Was da gut zu passt, ist das Thema, dass Google wohl für die Ermittlung des Alters einer Seite, also wirklich eines Inhalts auf URL-Ebene, verschiedene Metriken rannimmt. Wir haben da ja immer wieder so als in der Blogger-Richtung dieses Ganze, ja, ich habe mein Veröffentlichungsdatum mit drin, ich habe ein Aktualisierungsdatum mit drin, soll ich mein Veröffentlichungsdatum irgendwie aktualisieren, auch wenn ich nichts gemacht habe und so weiter und so fort. Google ist ja nicht doof. Und Google scheint laut den Leaks, die wir da haben, mehrere Infos zu nutzen, um das Alter zu ermitteln. Genannt ist da die URL, der Titel, der Content selber und auch externe Quellen. Was genau, weiß ich nicht. So tief bin ich nicht eingestiegen. Ich weiß auch nicht, ob in den Leaks da was drin stand darüber, was genau. Aber bei so ziemlich jedem dieser Teile kann man sich ja was denken. Also wenn bei der URL vielleicht, wenn du WordPress hast und du hast die Standardeinstellung für die Permalinks, dann ist da das Datum in der URL drin. Wenn du im Title Tag vielleicht dein das Veröffentlichungsjahr drin hat, das ist das erste Mal, als es veröffentlicht wurde, weil Google speichert ja auch alte Versionen von dieser Seite, dann weiß Google, in dem Title stand mal 2017 mit drin.
Ja.
Ich nehme mal an, dass man das daraus interpretieren kann, oder wie würdest du das sehen?
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass manche Sachen ein bisschen schwierig herauszufinden sind. Ne? Und Google will einfach sicherstellen, dass die Ermittlung relativ fehlerfrei ist, dass man relativ genau ermitteln kann, wann ein Inhalt erstellt wurde beziehungsweise veröffentlicht wurde. Und ist für mich auch recht logisch, dass man da einfach verschiedene Quellen heranzieht und finde ich auch gut so. Und ich glaube, wie du gesagt hast, dass es einfach so ein Näherungswert ist, um einfach festzustellen, okay, was wurde denn da in der Vergangenheit verändert und wie alt ist jetzt der aktuelle Content und so weiter und so fort. Also ist für mich eigentlich auch wenig überraschend.
Ja, wenig Überraschung generell bei diesen Leaks. Viele Bestätigungen, wenig Überraschungen. Was wir dann noch haben, ist eine interessante Sache, tatsächlich eine Überraschung. Guck mal, lass uns mal zu einer Überraschung kommen. Oder eine Sache, die haben wir sogar als spannend deklariert in unseren Notizen. Google misst die durchschnittliche Schriftgröße auf einer Seite und vermutlich auch die Schriftgröße unterschiedlicher Elemente. Das heißt also, es wird nicht nur geguckt, ist etwas eine H1, H2, H3 und so weiter oder Fließtext, sondern auch, wie groß ist das? Weil wir könnten ja auch eine H2 irgendwo einbauen und die ganz klein machen in der Gestaltung, sodass die hierarchisch visuell nicht wichtig aussieht, aber dadurch, dass sie eine H2 ist, wäre es wichtig. Ich nehme stark an, dass sie das machen, um so ein bisschen Keyword-Spamming rauszufiltern, würde ich mal tippen, in Form von, man könnte sich denken, ich habe hier einen Abschnitt, da sind irgendwie 3 Synonyme für mein Hauptkeyword mit drin, lass das mal auf die gleiche Schriftgröße wie ein Fließtext machen, aber wir machen trotzdem eine H2 draus, dann wirkt es ja wichtiger. Ich nehme an, das ist der Hintergrund, oder? Wie siehst du das?
Also ja, ich denke, es gibt mehrere Punkte. Also das, finde ich, ist ein Hintergrund. Ein weiterer Hintergrund ist, denke ich, auch möchte ja eine saubere Struktur haben. Und Google kann dann natürlich identifizieren, okay, wo wurde das Keyword verwendet? Ist eine saubere Struktur des Contents da? Sind Sachen, die wirklich relevant sind? Ne? Also mit dem ganzen LLM, ich meine, Google hat ja auch sein eigenes LLM und verschiedene KI-Language-Tools, die im Hintergrund laufen, die so ähnlich wie ChatGPT und Co. arbeiten. Und man kann relativ, die Algorithmen und Google kann relativ gut verstehen, was semantisch gemeint ist, um was es in dem Content geht, was das Thema ist, welche anderen Themen angesprochen werden. Und ich denke mal, dass man auch relativ gut identifizieren kann, guck mal, dieser Text ist jetzt größer als der andere, da steht jetzt diese und jene Information drin. Und diese und jene Information ist statistisch gesehen relativ wichtig für dieses Thema. Das heißt also, hier haben wir ein ein Themenaspekt, der hervorgehoben wird, beispielsweise durch eine Fettmarkierung oder durch eine größere Schriftgröße. Und deswegen ist da sehr, sehr viel Bedeutung drauf und wird auch dementsprechend layoutmäßig, gestalterisch etwas hervorgehoben und vom restlichen normalen Content abgegrenzt. Und ich glaube, dass das natürlich auch in der semantischen Erkennung eines Textes und in der Relevanz eines Textabschnittes durchaus ja wichtig ist, auch für Google, nicht nur für die Nutzer, die sagen, ah, okay, hier ist ein großes Zitat. Das ist wichtig, weil da wird nochmal das Ganze verdeutlicht. Und auch Google möchte sowas besser erkennen und stärker auch gewichten für die einzelnen Abschnitte. Und man hat ja auch sowas wie Passage Ranking, also Google kann ja seit Jahren auch einzelne Passagen rausgreifen und diese ranken, ne, für ganz, ganz spezifische Suchanfragen. Und ich glaube auch, dass sich das wieder an diesem Feature erkennen lässt, dass Google auch einzelne Aussagen, einzelne Passagen ranken kann, je nach Relevanz und dementsprechend auch da Wert drauf legt, dass man auch mit solchen Sachen, mit solchen Formatierungen und gestalterischen Maßnahmen da auch nochmal Relevanz ja, hervorheben kann.
Wenn du nicht genau weißt, was der Yannick jetzt damit meinte, du kennst es vielleicht aus deiner eigenen Suche, wenn du etwas suchst und dann als Ergebnis ein Featured Snippet oben hast mit einem Auszug aus einer Seite und wenn du diese Seite anklickst, scrollt Google direkt zu einem gewissen Abschnitt und hebt es, glaube ich, sogar gelb. Ich glaube, der Text ist sogar gelb hinterlegt, dieser Abschnitt, der in den Suchergebnissen direkt angezeigt wurde, dass du weißt, wo du dich befindest. Das ist genau das, was der Yannick gerade meinte, einfach, dass du das einmal aus der Praxis noch weißt. Wir haben noch drei Punkte, die wir gerne durchgehen wollen. Nämlich zum einen finde ich auch sehr interessant, dass Google eine Auszeichnung von Seiten hat als Small Personal Site. Das heißt, Google scheint Seiten dieses Tag oder wie auch immer wir das nennen wollen, zu vergeben. Ja. Was da die Kriterien sind, weiß ich nicht. Ich denke, weiß keiner, weil sonst hätten wir das irgendwo gelesen. Möglicherweise bei Personal Brands, möglicherweise auch wieder hier bei Seiten, die eher in Richtung Content Sites gehen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das ist alles komplette Annahme und was aber da dann gleichzeitig interessant und nicht neu ist, ist, dass man natürlich ableiten könnte, dass wenn Google Seiten so einstuft, muss es ja eine Ursache oder einen Grund dafür geben und der Grund ist vermutlich, dass Google diese Seiten auf irgendeine Art und Weise anders behandeln will als andere Seiten. Und das passt ja auch wieder zu der Entwicklung der starken Marken, die SERPs dominieren in den letzten Monaten. Vielleicht sorgt es dafür, dass wenn man dieses Tag hat, man irgendwie so einen kleinen Malus kriegt, könnte ich mir denken, oder?
Kann gut sein. Das ist jetzt alles, wie gesagt, nur Mutmaßung.
Total.
Aber ich vermute es ähnlich wie du. Es passt aber auch zum Beispiel zu einer Aussage von John Müller, der gesagt hat, wenn man mit einer, gut, da sind wir jetzt beim Thema wieder eine neue Seite, aber wenn man jetzt eine Seite hat, die gibt's vielleicht auch schon länger, die hat aber insgesamt vielleicht 15 Beiträge oder so online seit Jahren, dass die zum Teil vielleicht dann nicht so gut rankt oder auch nicht so gut performt wie größere Seiten, ist ganz klar, weil ja auch Google einfach zu wenig Futter hat, um zu erkennen, wie Autorität ist, also welche Autorität hat die Seite in dem Themenbereich, welche Expertise hat der Autor oder die Autoren, die da veröffentlichen, wie vertrauenswürdig ist die Website, ne? Und das findet einfach Google teilweise durch die Anzahl des Contents heraus, ne? Also habe ich viele Beiträge zu einem bestimmten Thema, beispielsweise, keine Ahnung, zum Thema, wie kann ich irgendwas reinigen oder reparieren oder wie kann ich XY reduzieren. Da habe ich viele Themen zu diesem Themenbereich, viele einzelne Beiträge, die ein rundes Bild geben in Summe, dann ist das natürlich viel, viel vertrauenswürdiger, als wenn ich eine Seite habe, die einmal über das schreibt, einmal über das und in Summe einfach nur eine Handvoll Seiten hat. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Small Personal Side Tag einfach dafür sorgt, dass die Seite anders behandelt wird. Ist logisch und ist auch sehr gut nachvollziehbar, muss man sagen.
Ja, jetzt, wo ich dir zuhöre, kann ich mir auch vorstellen, dass es sich dann gar nicht auf Small Personal Sites bezieht, die eher auch so in Content-Side-Richtung sind, so eher in Business-Affiliate-Side, sondern dass es wirklich um so Sachen geht, wie Blogs früher gedacht waren. So, ja. Ich mache mein Auslandsjahr in Australien und schreibe darüber, dass meine Familie was lesen kann und meine Freunde. Also so Seiten vielleicht, nennen wir es mal so, ohne Gewinnerzielungsabsicht, deswegen vielleicht auch das Wort Personal damit drin. Das könnte natürlich sein, ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Ja, cool. Mhm. Dann haben wir noch zwei Sachen, nämlich zum einen, dass Google wohl die Historie von jeder URL sich speichert, aber nur die letzten 20 Änderungen dieser URL zur Analyse und Einstufung dieser URL nutzt. So, an sich denke ich jetzt auch erstmal keine Überraschung, dass Google eine Historie speichert. Ich meine, wenn das Ding einmal indexiert ist und dann aktualisiert wird und wieder indexiert wird, ja gut, dass sie da nicht alles wegschmeißen. Ja gut, könnte man vielleicht erwarten, ne? Aber auf jeden Fall werden sie gespeichert. Auf jeden Fall werden sie offensichtlich gespeichert und aber nur die letzten 20 Änderungen der URL genutzt werden. Mein erster Gedanke war, ein super einfach zu missbrauchender Fakt. Also wenn ich irgendwie eine Seite hatte, eine URL, die ist scheiße gerankt, absolut gar nichts hat geklappt und dann habe ich die überarbeitet und jetzt fängt sie an gut zu ranken, war mein erster Gedanke, ja geil, dann aktualisiere ich die jetzt noch schnell 20 Mal, ändere jedes Mal einen Buchstaben. Und dann weiß Google nichts mehr von dieser ganz schrecklichen Variante, die es mal gab. Ist natürlich auch hier vollkommen in die Luft gesponnen, eine Idee. Es war einfach mein erster Gedanke, weil sowas ist natürlich gefundenes Futter für Blackhead-SEO oder für Manipulierbarkeit. Und ich denke, das Relevante, was wir rausziehen können, ist, dass die Vergangenheit deiner URL immer noch relevant ist, oder?
Definitiv. Und ich gehe aber in dieselbe Richtung wie du. Ich glaube, dass es einfach primär so ein bisschen Spam-Protection ist. Ne? Dass man, wie du sagst, eben halt versucht zu vermeiden, dass jemand, ein findiger SEO oder vielleicht auch kein SEO, man hackt immer auf den SEOs rum, aber ist vielleicht auch einer, der einfach versucht, irgendwie seine Seite dutzende, tausende Male zu aktualisieren, in der Hoffnung, dass dann Google sagt, oh cool, da wird jetzt regelmäßig aktualisiert, jetzt ranken wir die ganz weit oben, weil das ist ja immer aktueller Content, ne? Da wird ja immer auf dem neuesten Stand gehalten oder da werden immer Sachen verändert und optimiert und dass man da einfach versucht, das Ganze so zu betrachten, dass man das möglichst ja spam-resistent, manipulationsresistent hält.
Aber wieso, wenn ich kurz unterbrechen darf, wieso, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was das jetzt ist. Wieso meinst du, dass das dafür sorgt, dass weniger Spam passiert? Weil jetzt ist es ja manipulierbar. Wenn nur die letzten 20 Änderungen der URL genutzt werden und ich habe irgendwie eine alte URL zum Beispiel mit einem Inhalt, wie gesagt, der schlecht gerankt ist und ich will nicht, dass Google das noch weiter betrachtet aus der Vergangenheit, dann aktualisiere ich schnell 20 Mal, ändere jedes Mal einen Buchstaben, dann hat Google nur noch für die Analyse gute Revisionen jetzt.
Ja, ich habe das so verstanden, dass man einfach versucht, dass man nicht in kürzester Zeit zu viele Änderungsmerkmale auf einmal immer reinnimmt in die Bewertung, wenn es nur die letzten 20 sind, ne? Weil jetzt hast du über die letzten Monate hinweg 100, 150, 200 Mal deine Seite angepasst. Jeden Tag hast du irgendwas verändert in der Hoffnung, irgendwann klappt's.
Ah, verstehe.
Du änderst den Angle, also du änderst die Betrachtungswinkel des Contents, dann änderst du da einen Satz, da einen Absatz, ne? Und das summiert sich über die letzten Monate so auf, dass du so völlig verzweifelt irgendwas optimierst und vielleicht jetzt nicht unbedingt immer nur eine Manipulationshintergedanken hast, aber dass man einfach dafür sorgt, dass das nicht ganz in eine Spam ausartet. So habe ich das interpretiert.
Sehr spannend, macht natürlich sehr viel Sinn. Und zeigt auch an sich, dass unser Vorgehen, das wir immer empfehlen, von wegen schreib was, veröffentliche was und dann warte erstmal, bevor du was änderst, bis sich das gefangen hat, warte mal ein paar Wochen bis Monate und wenn du dann was optimierst, warte auch dann wieder ein paar Monate oder auch manchmal nur ein paar Wochen, je nachdem, wie viel Traffic du so hast, schlägt eigentlich in die Kerbe und bestätigt mal wieder unser Vorgehen, was schön ist, weil viele dieser Leaks bestätigen unser Vorgehen. Können wir uns mal auf die Schulter klopfen gegenseitig oder selber. Einen letzten Punkt haben wir auch noch und auch der ist eine Bestätigung dessen, was wir seit langem predigen, nämlich Autoren sind wichtig und Marken sind wichtig. Und da gab es in diesen Leaks jetzt nicht eine klare Aussage oder sowas, sondern das hat sich wohl durch die Dokumente so durchgezogen, dass geguckt wird, welcher Autor steckt dahinter, ist dieser Autor echt, gibt's den? Da kann man jetzt wieder Sachen reininterpretieren, wie EEAT, hat der ein Social-Media-Profil? Das sind jetzt wieder Sachen, die ich reininterpretiere, die aber bestimmt irgendwie damit zusammenhängen. Und das Gleiche gilt dann für die Marke. Haben wir jetzt auch schon in dieser Folge ausführlich gesagt, ne? Ist die Marke mehr als nur die Website? Existiert diese Marke außerhalb des, sag ich mal, Google-Universums in Form von Social Media und so weiter und so fort? Zeigt einfach auch da wieder, dass EEAT nicht unbedingt mit den einzelnen Kriterien, die diese EEAT-Sachen manipulierbar machen, wie ich schreibe irgendwo meine Adresse hin und 5 E-Mail-Adressen von wegen ich habe Buchhaltung-Ad und ich habe Service-Ad und was weiß ich, dass das wichtig ist, sondern es zeigt, dass es einfach wichtig ist, dass du eine Marke aufbaust, dass du ein Business aufbaust und keine Website und dass du als Autor auftrittst. Das muss nicht heißen, dass du persönlich als Autor auftrittst. Das kann ja auch heißen, dass deine Marke als Autor auftritt, aber dass diese Marke dann auch bestätigt wird außerhalb des Google-Universums.
Genau, es geht in dem Punkt, wie auch in vielen anderen Punkten, die wir auch schon heute angesprochen haben, einfach um das Vertrauen, die Authentizität und die Echtheit, nicht nur der Seite, sondern auch der Personen, die hinter einem Content stehen, hinter einem Beitrag, der geschrieben wird, wird im Google Leak mehrmals hart genannt, das Thema Autor oder Author. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ne, wer ist der Autor eines Beitrags, wie ist das mit einer Entität verknüpft und so weiter und so fort. Und auch hier, ich habe einen kleinen LinkedIn-Beitrag dazu verfasst, der das so ein bisschen zusammenfasst. Also gerne auf LinkedIn vorbeischauen an der Stelle, ein kleiner Pitch. Wer mich verfolgen möchte, der kann das gerne auch auf LinkedIn tun, da poste ich.
Und bitte immer verfolgt Janik nur so auf LinkedIn, nicht im echten Leben.
Ja. Du hast das echt mit dem Wort verfolgen.
Ich finde es unfassbar witzig, wie es klingt, wenn jemand sagt, wer mich verfolgen möchte.
Wer mir folgen möchte.
Ja, genau, so sagen es die coolen Kids.
Genau, und in dem kleinen Beitrag habe ich auch geschrieben, dass, ne, idealerweise muss es echte Autoren geben, ne, die dann auch Google mit einer Entität verknüpfen kann, weil Google nutzt Entitätenmodelle, also das heißt Objekte, ne, ob das jetzt abstrakte oder reale Entitäten sind, wie eine abstrakte wie eine Marke oder real wie eine Person. Und diese Entitäten werden auch mit den Dokumenten und mit einer Webseite verknüpft und sorgt auch dafür, dass zum Beispiel sowas wie eine Entitätenbox, ne, also Knowledge Graph, angezeigt werden kann mit Personen zum Beispiel oder Wikipedia eines Themas. Und es sorgt einfach dafür, dass es mehr Authentizität vermittelt, Echtheit vermittelt, Vertrauenswürdigkeit vermittelt. Und das ist mittlerweile das A und O, würde ich sagen, bei Google.
Lass uns mal einen Schlussstrich ziehen. Das waren jetzt, wie gesagt, natürlich nicht alle Inhalte dieser 14.000 Seiten, aber in unseren Augen mal erstmal so die wichtigsten, die einfach unser Day-to-Day-SEO beeinflussen und beeinflussen gar nicht so sehr in Form von wir ändern jetzt was, denke ich, ist unser Fazit. Ja. Für mich persönlich, mein Fazit ist, es bestätigt, dass Google seit Jahren in seiner Kommunikation nach außen definitiv lügt. Ob das jetzt Absicht ist oder nicht, wissen wir nicht, können wir nicht unterstellen, so wie man die Spokespeople, die wirklich aktiv sind, wie Danny Sullivan, der sich eigentlich vom Gefühl her sehr versucht, für die Community, für die SEO-Community einzusetzen, der da versucht, sehr viel zu kommunizieren und weiterzugeben. Ich glaube nicht, dass so eine Person aktiv absichtlich lügt und weiß, es läuft anders und ich muss das nach außen irgendwie verändernd darstellen. Ich glaube einfach, dass diese Leute selber auch nicht genau wissen, was bei Google läuft und versuchen, die wissen halt, was ihr Job ist. Ihr Job ist, sie sind eine Spokesperson von Google. Die können jetzt auch nicht sich voll auf unsere Seite stellen. Es geht nicht, sonst verlieren sie ihren Job. Natürlich. Das heißt, die haben eine unglaublich schwierige Position und Situation. Ich glaube nicht, dass sie lügen. Bei John Müller bin ich mir nicht 100% sicher. Der kommt mir immer nicht so ganz koscher vor. Aber am Ende ist es auch egal. Wir wissen, dass alles, was Google sagt, mit einer Prise Salz zu genießen ist, wenn nicht sogar zu ignorieren ist. Beispiel Backlinks. Ganz irrelevant, brauchen wir nicht mehr. Ja, vollkommener Bullshit. Nicht erst seit den Leaks wissen wir, dass das, was Google sagt und das, was Google tut, zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe sind. Von daher ändert sich da in meinen Augen nichts. Und auch in meiner SEO-Strategie ändert sich an sich nichts. Vielleicht ist es mir nochmal klarer geworden, wie wichtig das Branding ist, wobei ich das sowieso schon als extrem wichtig einstufe bei mir, wie wichtig der Content und die Nutzersignale sind. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich auch noch häufig in den nächsten Folgen wiederholen werden. Achtet auf die Nutzersignale und somit nicht nur darauf, dass ihr geile Inhalte schafft, sondern dass ihr die Leute wirklich happy macht. Schnelllösungen präsentieren, es muss gut aussehen, Nutzererfahrung besteht auch zum großen Teil aus Webdesign, UX-Design und so weiter. Das ist so mein Fazit, an sich ändert sich nichts großartig bei mir. Ich bin froh, dass ich offensichtlich auf dem richtigen Weg bin, zeigen nicht nur Rankings, zeigen auch die Ergebnisse von diesen Leaks. Und damit würde ich mal fragen, was dein Fazit aus diesen ganzen News ist.
Es ist ähnlich wie deins, also was bei mir wieder mal verstärkt ist die Ansicht Richtung UX und ja Branding und vielleicht auch sogar digitale PR, ne? Ich biete zwar keine digitale PR und biete es auch nicht an, aber ich arbeite mit einem Teil meiner Kunden schon im digitalen PR-Bereich zusammen mit einer Freelancerin und mit einer kleineren PR-Agentur, die sich auf digitale PR fokussiert haben, und auch da merken wir wirklich positive Signale und auch positive Ergebnisse, wenn wir eine Zeit lang was in digitale PR investiert haben, wenn wir schauen, dass wir auch außerhalb der SEO-Bubble in Anführungsstrichen sichtbar sind, sichtbar werden, sichtbar bleiben. Social Media ist nach wie vor eine wichtige Stellschraube im Marketing eines Unternehmens und sollte immer eine wichtige Stellschraube bleiben. Und einfach für mich habe ich auch nochmal rausgezogen, die enge Verzahnung mit Ads, mit Social Media, mit anderen Kanälen, die auch auf SEO einzahlen können und einzahlen werden, definitiv, und es auch tun. Und aber auch umgekehrt, SEO zahlt auch auf andere Kanäle ein und kann auch andere Kanäle unterstützen. Und deswegen ist es für mich vielleicht auch ein Schritt nochmal stärker in Richtung ganzheitliches Marketing zu denken und da auch in den Projekten ein bisschen mehr Wert drauf zu legen, dass man sagt, ja, SEO bleibt für mich der Nummer eins Kanal meines Herzens, weil es einfach das ist, was ich am nachhaltigsten und am spannendsten finde, aber auch definitiv, dass man ja alle anderen Kanäle auch miteinander verknüpfen muss und verzahnen muss. Und das macht der Leak wiederum deutlich, weil auch Google Wert legt auf sowas wie du gesagt hast, Marken, Authentizität, Vertrauenswürdigkeit, und das kriegst du nicht nur mit SEO hin, sondern das musst du auch mit anderen Maßnahmen, mit anderen Kanälen erstellen oder herstellen.
Super, haben wir ja mal wieder eine gleiche Meinung. Überraschend. ist doch schön.
Überraschend, ja.
Ja, ist sehr überraschend. Uns wird sehr interessieren, was du aus diesen Leaks rausziehst für dich und für deine SEO-Bemühungen. Hinterlass uns da gerne einen Kommentar auf unseren LinkedIn-Post. Schreib uns gerne eine E-Mail an info@search-effekt.de. Wenn wir da genug Meinung zusammenkriegen, könnten wir da eigentlich auch einfach mal kurz so eine Roundup-Folge draus machen. Deshalb schreib uns
kommentier
gerne. Kommentier auf YouTube, auch eine gute Idee. Und hinterlass uns mal so deine Meinung, was du da jetzt rausziehst. Ignorierst du das alles? Ist es wichtig für dich? Ändert sich was bei dir? Bist du überrascht von irgendetwas? Haben wir was übersehen? Kann ja auch passieren.
Bist du völlig andere Meinung? Auch die anderen SEOs, die vielleicht uns zuhören, ne, seid ihr andere Meinung? Was habt ihr noch rausgefunden oder was habt ihr für Takes daraus, die man daraus ziehen kann? Würde mich auch interessieren. Gerne kommentieren.
Ja, sehr. Kann man auch gerne dann drüber diskutieren. In diesem Sinne war es das, glaube ich. Ja, war eine Menge. Wenn du jetzt noch dabei bist, vielen Dank, freut uns sehr, und abonniere natürlich gerne unseren YouTube-Kanal und unseren Podcast in der Podcast-App deines Vertrauens oder auch auf Spotify, und ich sage tschüss, vielen Dank. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ich sage auch tschüss und vielen Dank.